Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Papstgesundheit, mechanische Beatmung beendet. Zu Kar- und Ostertagen noch keine Infos. Päpstliche Wissenschaftsakademie ist besorgt über die Risiken von künstlicher Intelligenz für Kinder. Und Schönborn-Lichtinstallation in Rom. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Zu Beginn unserer Sendung schauen wir auf den Gesundheitszustand von Papst Franziskus, der seit gut einem Monat aufgrund von Atembeschwerden in der römischen Gemelli-Klinik liegt. Vor der Sendung habe ich mit meiner Kollegin Stefanie Stahlhofen gesprochen. Stefanie, wie geht's Papst Franziskus? Was ist der aktuelle Stand?
Am Mittwochabend gab es wieder einen Ärztebericht, ein sogenanntes Bollettino Medico. Und da heißt es, der klinische Zustand des Heiligen Vaters verbessert sich weiterhin. Es gab auch die gute Nachricht, dass die mechanische, nicht-invasive Beatmung des Papstes mit einer Sauerstoffmaske komplett beendet wurde und die Sauerstoffunterstützung per Nasensonde wurde weiter reduziert. Aus dem Presseamt am Mittwoch wurde auch bekannt, dass die beidseitige Lungenentzündung von Papst Franziskus mittlerweile unter Kontrolle sei, allerdings noch nicht vollständig abgeheilt. Die Werte der klinischen Analysen seien im normalen Durchschnitt und Franziskus weiterhin fieberfrei, hieß es. Es geht also, so wie es aussieht, langsam aber stetig dem Papst etwas besser. Deshalb wird auch die Kommunikation zum Gesundheitszustand etwas zurückgefahren. Bis heute Vormittag gab es keine weiteren Infos und es sind heute auch keine mehr zu erwarten. Informationen aus dem Presseamt soll es diesen Freitagabend nochmal geben und am Montagabend und einen Ärztebericht erst wieder in der kommenden Woche.
In einem Monat ist Ostersonntag. Was wissen wir zu den Kar- und Osterfeierlichkeiten mit dem Papst?
Da wurde natürlich auch schon wieder nachgefragt. Ein Monat ist natürlich auch nicht mehr so lange hin. Mit Blick auf die Feiern der Kar- und Ostertage hieß es, es gebe noch keine abschließende Entscheidung. Es gab auch noch keine Aussage dazu, wann Papst Franziskus zurückkehren kann aus dem Krankenhaus. Das Presseamt hat das betont, denn es gab schon Spekulationen in den Medien, dass bereits festgelegt worden sei, dass verschiedene Kardinäle anstelle von Papst Franziskus zum Beispiel die Feiern der Kar- und Ostertage leiten sollten, wie es jetzt ja auch bei den Heiligjahrmessen der Fall war. Aber dazu gibt es keine Informationen bisher. Auch ob es Papsttexte geben wird, die verbreitet werden, wie etwa beim Angelus oder ob der Papst vielleicht, falls er noch im Krankenhaus ist, einen Angelus mal von der Klinik aushalten kann, all das ist noch unklar. Der Papst könnte theoretisch zu Ostern auch einen der Kardinäle zur Spendung des Segens Obi et Orbi delegieren. Aus rechtlicher Hinsicht wäre das kein Problem, aber auch das ist alles bisher Spekulation. Wie gesagt, offizielle Infos zu den Kar- und Ostertagen gibt es bisher nicht und auch kein Entlassungsdatum für Papst Franziskus.
Was wurde sonst noch bekannt? Was macht Papst Franziskus im Krankenhaus neben den Behandlungen, Gebet und dem Ausruhen?
Gestern zum Gedenktag des heiligen Josef konzelebrierte Papst Franziskus wieder bei einer heiligen Messe und wie bereits auch an den Vortagen hat der Papst laut dem Vatikanischen Presseamt außerdem auch ein wenig gearbeitet. Über Besuche wurde nichts bekannt. Es gibt aktuell Spekulationen, dass Papst Franziskus König Charles empfangen könnte, den König von England. Er und Camilla sind vom 7. bis zum 10. April nämlich in Italien. Aus dem Vatikan hieß es aber bisher nur, dass die beiden empfangen werden sollen. Von wem und wo? Dazu gibt es noch keine Infos.
Sicher ist hingegen, dass weltweit weiter gebetet wird für eine baldige Genesung von Papst Franziskus. Der Rosenkranz auf dem Petersplatz wird weiterhin abends ab 19.30 Uhr übertragen. Wer leitet das Gebet heute?
Heute Abend organisieren das Vatikanarchiv und die Vatikanbibliothek das Rosenkranzgebet auf dem Petersplatz. Das Gebet leitet Kurienerzbischof Angelo Vincenzo Zani, Archivar und Bibliothekar der Heiligen Römischen Kirche. Wer mitbitten möchte und nicht vor Ort sein kann auf dem Petersplatz, der kann sich gerne wie immer ab 19.30 Uhr im Livestream über unsere Internetseite www.radiovatikan.de zuschalten. Außerdem beten übrigens auch die beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten weiter für eine Genesung von Papst Franziskus. Wir erinnern uns, sie hatten zum Beispiel am 14. März eine Messe mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin gefeiert. Die Botschafter der afrikanischen Länder wollten heute eine Messe zur Genesung von Papst Franziskus unter Leitung von Kardinal Turkson feiern. Weitere Botschafter äußerten ebenfalls nochmal den Wunsch einer Messe in diesem Anliegen. Die feiert der vatikanische Außenbeauftragte Erzbischof Paul Richard Gallagher heute Abend.
Vielen Dank, Stefanie Stahlhofen, für diese Informationen. Die Päpstliche Akademie der Wissenschaften ist besorgt über die Risiken von künstlicher Intelligenz für Kinder und Jugendliche. Auf einer Konferenz im Vatikan soll in den nächsten Tagen ein Regelwerk in diesem Bereich skizziert werden. Das sagte der Präsident der Akademie, der deutsche Wissenschaftler Joachim von Braun, an diesem Donnerstag in einem Interview mit Radio Vatikan. Wir fragten ihn nach der Absicht der Konferenz.
Diese Konferenz dreht sich ja um das Thema künstliche Intelligenz im Interesse der Kinder und des Kinderschutzes. Und da haben wir ein großes Problem. Deswegen bringen wir zusammen nicht nur Wissenschaft, Kirche und den wirtschaftlichen Sektor, die Digitalindustrie, sondern auch Jugendliche, die in unserer Konferenz mitmachen.
Und was wird am Schluss stehen? Ein schriftliches Statement, eine Rüge für Tech-Bosse, die über die Stränge schlagen in Sachen KI?
Ja, wir werden am Samstag ein vorläufiges Statement verabschieden, zusammen mit Königin Silvia und Kardinal Parolin, der auch die Eröffnungsrede hält. Da werden Forderungen drinstehen, welche Regelwerke wir brauchen, damit künstliche Intelligenz nicht schadet, sondern nützt. Und das betrifft insbesondere Regelwerke zur Verhinderung von aggressiver Manipulation von Kindern. Zweitens Regelwerke, die die Drogenabhängigkeit, die Abhängigkeit von der Droge im sozialen Medium Stunden und Stunden zuzubringen, die tatsächlich Gehirnschäden hervorrufen, wie unsere Wissenschaftler, die wir auf dieser Konferenz haben, schon jetzt herausgefunden haben. Und wir werden aber auch dazu auffordern, dass Plattformen, wo sich junge Leute drauf versammeln, mehr gehört werden von Kirche, von Staat, von Parlamenten und von der Wissenschaft.
Wie stehen Sie zu KI-Regulierung in der EU und in den USA? Die Ansätze sind da sehr verschieden.
KI muss reguliert werden und die europäischen Regelwerke sind in der Hinsicht zurzeit maßstabsetzend. Allerdings hat die Europäische Union seit 2 Jahren eine Gesetzesvorlage zum Schutz von Kindern vor Missbrauch künstlicher Intelligenz liegen lassen, nicht weitergebracht. Und wir fordern, das muss auf die Tagesordnung des Parlaments und der Kommission. Wir brauchen da tatsächlich Fortschritt, denn künstliche Intelligenz wartet nicht auf die Gesetzgeber, sondern galoppiert davon und mit Schäden, die sonst im Nachhinein nicht mehr bekämpfbar sind.
Sollte sich der Vatikan für ein Handyverbot an Schulen einsetzen?
Das ist eine interessante Thematik. In Deutschland sind wir übrigens mit Handyverboten an Schulen weit zurück hinter vielen unserer europäischen Nachbarländer. Mir ist bekannt, dass in Kalifornien, dem Mekka Silicon Valley, wo künstliche Intelligenz vorangetrieben wird, ganz viele der führenden KI-Produzenten ihre Kinder nur auf Schulen schicken, wo Handyverbot vorherrscht. Da stimmt was nicht. Und wir müssen darüber offen diskutieren, über selektive Handyverbote. Altersgrenzen unter 14 machen meines Erachtens durchaus Sinn. Aber das geht nicht ohne die Eltern und ohne die Bildungseinrichtungen. Aber wir müssen diese Diskussion führen und die Kirche kann dabei eine Rolle spielen.
Sie sprechen sich für ein KI-Gremium als Beraterin jeder Bischofskonferenz aus. So gesehen müsste eigentlich an jedem Familienküchentisch auch noch ein KI-Berater mitsitzen.
Nein, die KI sitzt inzwischen mit am Küchentisch selber. Denn wenn am Küchentisch nicht mehr nur diskutiert und vorm Essen gebetet wird, dann liegt da ein Handy und da ist KI schon dabei. Nein, wir brauchen den wissenschaftsbasierten Rat, den Bischofskonferenzen brauchen, um mit diesen komplexen Problemen von KI, ihren großen Risiken für Kinder, übrigens auch für Alte. Kriminalitätsszenerie wird ja inzwischen beherrscht von KI, die alte Leute hinters Licht führen wollen und ihnen Geld abnehmen. Wir brauchen dieses Know-how nahe an der Kirche, sonst tappen Bischofskonferenzen im Dunkeln.
Ich war bisher als Vater schon nicht ruhig, wenn meine Kinder am Handy sitzen. KI bringt da nochmal einen neuen Dreh rein. Ich sehe da vor allem Gefahren, jedenfalls so direkt innerhalb der Familie.
Die Gefahren von KI betonen wir tatsächlich auch auf unserer Konferenz vor allem, denn sie sind real. Die Verhaltensstörungen, die Hirnveränderungen von Kindern, die im Alter von 6 Jahren zum Beispiel dauernd mit kleinen Videoclips auf dem Handy der Mutter schon ruhig gestellt werden, diese Verhaltensweisen in Familien führen zu vermutlich bleibenden Schädigungen in Verhaltensweisen, nachweislich zu Schlafstörungen und Lernstörungen. Aber wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. KI bringt auch Chancen für den Bildungssektor, insbesondere die Jugendlichen, die wir auf unserer Konferenz aus Entwicklungsländern haben, sagen, wir brauchen den Zugang zum Internet, um lernen zu können, was im Rest der Welt passiert. Unser Schulsystem ist so schwach, deswegen bilden wir uns digital und remotely weiter. Und diese Seite müssen wir auch sehen. Also KI ist nicht grundsätzlich Teufelswerk, es ist das, was wir daraus machen, das ist entscheidend.
Die Konferenz Risiken und Chancen von KI für Kinder findet vom 22. bis 24. März am Sitz der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften in den Vatikanischen Gärten statt. Das Interview führte Stefan von Kempis. Trotz Krieg, Armut und Cholera. Ein sudanesischer Priester setzt sich für Bildung und die Zukunft der Christen ein. Wir sprachen mit ihm. Der Sudan erlebt eine der schlimmsten humanitären Krisen unserer Zeit. Laut den Vereinten Nationen sind mehr als 12 Millionen Menschen, ein Drittel der Bevölkerung, durch den seit fast 2 Jahren andauernden Krieg mittlerweile vertrieben worden. Während in der Hauptstadt Khartoum die Kämpfe zwischen den Streitkräften des Landes und paramilitärischen Gruppen eskalieren, ringen die Menschen in anderen Teilen des Sudans ums tägliche Überleben. Ein Priester, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte, schildert gegenüber Radio Vatikan die dramatische Lage aus Kosti, einer Stadt südlich von Khartoum. Trotz extremer Schwierigkeiten, Stromausfällen, Choleraausbrüchen und Drohnenangriffen setzt er sich unermüdlich für die Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Er glaubt fest an eine bessere Zukunft für die kleine christliche Gemeinschaft, die im Sudan rund 500.000 Menschen umfasst. Der Priester ist nicht nur Seelsorger, sondern auch Lehrer und Direktor mehrerer Schulen in Kosti. Doch die Schülerzahlen sind drastisch gesunken. Früher hatten wir etwa 3000 Schüler, jetzt sind es nicht einmal mehr 1000. Viele Familien sind innerhalb des Landes geflohen oder haben den Sudan verlassen, insbesondere in den Südsudan. Diejenigen, die geblieben sind, gehören meist zu den ärmsten Schichten der Gesellschaft, die keine Möglichkeit zur Flucht haben. Seit September hat die sudanesische Regierung nach 2 Jahren Krieg eine Wiedereröffnung der Schulen angeordnet. Doch der Unterricht findet unter schwierigen Bedingungen statt. Wir haben oft tagelang keinen Strom. In den heißen Monaten wird das Klassenzimmer unerträglich, weil die Ventilatoren nicht funktionieren. Trotz der widrigen Umstände tun Lehrer und Schüler ihr Bestes, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Neben den Auswirkungen des Krieges bedroht auch die Cholera-Epidemie das Leben der Menschen. Wir müssen Hygienevorschriften durchsetzen, um Ansteckungen zu verhindern. Das bedeutet, dass wir den Schülern beibringen, regelmäßig die Hände zu waschen und nur saubere Lebensmittel zu konsumieren. Verkäufer müssen sich an strenge hygienische Vorschriften halten. Die Aufrechterhaltung der Sauberkeit in den Schulen ist eine tägliche Herausforderung, doch der Geistliche sieht darin eine lebenswichtige Aufgabe. Die christliche Minderheit im Sudan steht unter enormem Druck. Christen dürfen oft nicht arbeiten oder müssen sich mit schlecht bezahlten Jobs zurechtgeben. Viele verlassen das Land in Richtung Uganda, Kenia oder Ägypten. Einige sehen sich sogar gezwungen, ihren Glauben aufzugeben, um sozial nicht benachteiligt zu werden. Doch trotz aller Widrigkeiten bleibt der Priester optimistisch. Wir Christen glauben, dass sich die Dinge eines Tages ändern werden. Der Krieg wird nicht ewig andauern. Wir sind hier geblieben, weil wir an eine bessere Zukunft glauben. Seine Schulen seien nicht nur Bildungsstätten, sondern auch ein Symbol der Hoffnung für eine Generation, die trotz Krieg und Entbehrung nicht aufgebe, so der Geistliche abschließend. Sicherlich kennen Sie Kardinal Christoph Schönborn, aber kennen Sie auch seinen Bruder? Lichtinstallationen von Philipp Schönborn, dem Bruder von Kardinal Schönborn, über drei klassische heilige deutsche Sprache sind ab sofort in der deutschsprachigen Kirche Santa Maria dell'Anima in Rom zu sehen. Der Künstler, Bruder von Kardinal Christoph Schönborn, sprach mit uns über seine Inspiration, die Herausforderungen der heiligen Darstellung und eine unerwartete Lücke in seinem Werk.
Hildegard von Bingen, Elisabeth von Thüringen und Bruder Klaus machen 8 Monate Station in Rom, und zwar als Lichtinstallationen. Die Ausstellung Santi Pellegrini, Heilige Pilger, ist ein Beitrag zum heiligen Jahr 2025, das unter dem Leitwort Pilger der Hoffnung steht. Die Kunstwerke selbst verkörpern dieses Motto. Es sind leuchtende Kästen, strahlende Wegweiser für die Gläubigen, so wie die Heiligen selbst, die Papst Benedikt XVI. Einmal als orientierende Lichtspuren am Himmel der Kirche bezeichnet hat. Diese Lichtkästen bringen die Heiligen zum Leuchten, wörtlich und im übertragenen Sinn. Sie werfen Fragen auf, lassen das Dargestellte aus dem Dunkel hervortreten und erinnern an die Pilger, die im heiligen Jahr aus aller Welt nach Rom kommen. Denn alle drei Werke waren ihrerseits bereits an verschiedenen Orten zu sehen, an denen die Heiligen selbst gelebt oder gewirkt haben. Hildegard von Bingens Bild war in Aibingen, wo ihre Reliquien ruhen. Elisabeths Bild folgt ihren Lebensstationen von Ungarn bis Marburg. Und der Schweizer Bruder Klaus?
Den habe ich kennengelernt bei einer Ausstellung in Luzern, die ich hatte. Und da habe ich immer wieder, bin ich nach Flüerli gefahren, in den Ramft, und habe diese Kapelle von Bruder Klaus besucht. Und da hat er mich angelockt. Und da habe ich ihm ein Bild gemacht.
Hildegard von Bingen, Elisabeth von Thüringen und Bruder Klaus faszinieren Schönborn, weil sie für ihn nicht nur historische Figuren sind, sondern lebendige Vorbilder, die nach einer künstlerischen Durchformung geradezu verlangen.
Die Heiligen klopfen bei mir an und sagen, ich möchte auch ein Bild, es kommt vor. Also manche Heiligen kommen sehr direkt und sehr deutlich. Und andere lassen sich Zeit. Ich habe also in meiner Heiligenversammlung habe ich inzwischen, sagen wir mal, 20, und 3 oder 4 davon haben noch kein Bild.
Namentlich der heilige Josef, an dessen Gedenktag die Ausstellungseröffnung stattfand. Schon mehrfach hat Schönborn versucht, eine künstlerische Darstellung für den Ziehvater Jesu zu finden, bisher ohne Erfolg. Die Ausstellung Santi Pellegrini ist in Santa Maria dell'Anima bis zum 19. November zu sehen, dem Gedenktag der heiligen Elisabeth von Thüringen. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Und damit endet diese Sendung. Weitere Nachrichten und Infos finden Sie auf unserem kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.